Sie hören den Kurier.
Ja, die einen hassen es, die anderen lieben es. Aber ganz egal, zu welcher Sorte ihr dazu gehört, langsam geht es eben los mit den Weihnachtsliedern. Denn heute in einem Monat ist es soweit, das Christkind kommt. Und auch wenn es noch keine genauen Vorgaben von der Regierung für die heurige Weihnachtszeit gibt, ist klar, dieses Jahr wird alles anders. Eine große Frage, die jetzt auch im Raum steht, ist, wie schaut es denn mit dem Wintertourismus aus? Sollen wir die Ski oder das Snowboard heuer überhaupt aus dem Kellerabteil holen? Oder wird das eh nichts? Ich bin Caroline Bartosch und dieser Frage gehe ich unter anderem in der heutigen Kurier Daily Podcast-Folge nach. In die heutige Folge starten wir jetzt gleich mal mit guten Nachrichten. Also zumindest mit guten Nachrichten für Christoph Götzendorfer. Denn der Oberösterreicher knackte gestern bei der ORF-Millionenshow mit Armin Assinger die Millionenfrage. Damit ist er einer von insgesamt 9 Leuten, die das geschafft haben. Und hättet ihr die Millionenfrage auch beantworten können?
Namensgebend für die Waldorfschule war eine Märchensammlung A. Reformpädagogin B. Zigarettenfabrik C. Oder war es eine Glaubensgemeinschaft?
Na, wer von euch weiß die richtige Antwort? Keine Sorge, ihr habt jetzt noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Denn die Auflösung gibt es wie bei jedem guten Cliffhanger am Ende dieser Podcast-Folge. Und während ihr jetzt noch grübelt oder nebenbei nach der richtigen Antwort googelt, gibt's jetzt gleich noch ein paar Infos zum heutigen Dienstag. In Wien hat heute die konstituierende Gemeinderatssitzung stattgefunden. Dort wurde Michael Ludwig von der SPÖ mit 60 von insgesamt 100 Stimmen erneut zum Wiener Bürgermeister gewählt. Spannend daran, 60 Stimmen für Michael Ludwig bedeutet auch, dass insgesamt 6 Mandatare der Opposition für ihn gestimmt haben. Denn NEOS und SPÖ haben gemeinsam nur 54 Mandatare. Nach der Angelobung von Ludwig wurden dann auch die 100 Mandatare des Stadtparlaments angelobt. Die Gemeinderatssitzung fand heute übrigens ausnahmsweise im Festsaal des Rathauses statt. Dort ist nämlich mehr Platz, um so die notwendigen Abstände einhalten zu können. Die Mund-Nasen-Schutzdisziplin hat bei vielen aber eher zu wünschen übrig gelassen. Martin Thür twitterte heute ein Foto von der Sitzung und schrieb dazu: Maskendisziplin hier im Wiener Gemeinderat eher dünn gesät. Rechtlich können Abgeordnete nicht gezwungen werden, Maske zu tragen. Freies Mandat. Und damit kommen wir jetzt zu der Zahl des Tages. 4.377. So viele Corona-Neuinfektionen sind von gestern auf heute in Österreich dazugekommen. Damit setzt sich eine etwas entspanntere Lage bei der Ansteckung fort. Die Lage in den Spitälern ist aber weiterhin äußerst kritisch. Von Montag auf Dienstag gab es auch 118 Corona-Tote. Der momentane Lockdown und die geplanten Massentests sollen ja zu einer Entspannung der Lage führen. Die große Hoffnung von vielen ist auch, dass dadurch der Wintertourismus in Österreich nicht komplett ausbleibt. Doch wie sieht es da denn eigentlich gerade aus? Werden unsere Skigebiete denn schon voller Hoffnung beschneit? Öffnen unsere Skilifte und Hütten oder ist da die Hoffnung schon weg? Am Telefon ist jetzt Kurierredakteur Christian Willem in Tirol, denn er weiß ganz genau, was da gerade Sache ist. Christian, wie ist denn gerade die Lage in Tirol? Merkt man da schon was von Vorbereitungen auf den Wintertourismus oder eher nicht so?
Gut, wenn man nach unten im Tal unterwegs ist, merkt man natürlich wenig davon, aber in den großen Skigebieten laufen die Schneekanonen schon. Man ist bereit für die Saison, wird immer wieder kommuniziert und kann jederzeit loslegen, wenn man denn das Go bekommt, sprich der Lockdown zu Ende ist und dann auch die Seilbahnen wieder öffnen dürfen. Es hat in den vergangenen Wochen im Hochgebirge auch immer wieder geschneit. Das wären eigentlich perfekte Bedingungen, aber natürlich ist man gespannt darauf, wann man dann auch wirklich wieder aufsperren kann und die Seilbahnen in Betrieb setzen kann.
Aber nachdem die Schneekanonen laufen, ist der Optimismus anscheinend derzeit groß, oder?
Optimismus ist vielleicht das falsche Wort. Es ist vielleicht eine Art von Zweckoptimismus. Mit jedem Tag, der möglicherweise da verloren geht bei der Saison, fehlt natürlich dann auch Umsatz. Seilbahner sagen auch, sie wollen natürlich nicht fordern, wann denn die Skigebiete aufsperren dürfen. Aber ich habe jetzt gerade gesprochen mit dem Chef einer Seilbahn in einem großen Tiroler Skiort. Der hat gemeint, er geht davon aus, dass es in den nächsten 3 Wochen soweit ist. Und ja, die Touristiker können nicht viel mehr als abwarten, weil die Regelungen kommen vom Bund. Und wie man auch immer wieder hört, ist es natürlich auch eine Frage, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt, ob man diesen Betrieb überhaupt zulassen kann und will.
Ja, klar, aber du hast jetzt die Seilbahnen schon angesprochen. Wie ist denn da die Lage? Gibt es da irgendwelche Pläne, dass zum Beispiel Gondeln durch Sessellifte ersetzt werden oder machen alle Lifte auf oder wird das irgendwie stufenweise gemacht? Was tut sich da gerade?
Das wird wahrscheinlich von Skigebiet zu Skigebiet in ganz Österreich unterschiedlich gehandhabt werden. In den großen Skigebieten ist es einmal so, dass man sagt, man sperrt auf jeden Fall auf. Man denkt aber darüber nach, wie man insbesondere den Ansturm so dann kommen sollte, wie man den regulieren kann. Man hat am Anfang dieser Saison, die in den Gletscher-Skigebieten schon früher begonnen hat und jetzt unterbrochen worden ist, vereinzelt in Tirol gesehen, dass so ein großer Ansturm war, dass man dem nicht mehr Herr geworden ist, dass die Abstände beim Anstehen im Kassenbereich oder im Liftbereich nicht eingehalten worden sind. Da sagen jetzt wieder andere Seilbahner, gut, so darf es nicht laufen. Wir müssen das organisieren, das ist herausfordernd, da muss man sicher drauf schauen, aber das geht. Gleichzeitig will man auch teilweise mit unterschiedlichen Öffnungszeiten in großen Skigebieten entzerren, weil es ja nicht immer nur alles über eine Bahn im Skigebiet geht, sondern teilweise über 2 und mehr und die oft auch sehr viel Kapazität befördern können, dass da die Möglichkeit ist, das zu entzerren, indem man vielleicht nicht so viele Leute in die Gondel reinlässt. Aber das wird man dann in der Praxis alles erst sehen müssen, wie gut das dann funktioniert. Der Tenor ist natürlich immer, den man nach außen kommuniziert. Sobald die Leute im Skigebiet sind, ist man eh im Freien und da ist das ja dann alles keine Gefahr. Werden auch immer wieder gerne Vergleiche von den Branchenvertretern gezogen zwischen einer U-Bahn und einer Seilbahn, beides Verkehrsmittel und da sind jetzt auch die Leute in der Stadt unterwegs, in Bussen und Ähnlichem. Warum soll das in den Seilbahnen so ein großes Problem sein? Aber nachdem sich das im Winter, dieses ganze Corona-Geschehen in Österreich aus den Winterskigebieten heraus eigentlich so richtig entwickelt hat, ist natürlich das Augenmerk besonders groß, wie das dort gehandhabt wird.
Ja, klar, ja. Und im Moment ist ja auch die Gastronomie zu, heißt auch Hütten sind zu. Aber machen sich da die Hüttenbetreiber jetzt schon wieder, bereiten sich schon vor aufs Aufsperren? Rechnen die damit, dass es auch für sie dann wieder ein Go gibt?
Natürlich gelten die Gastronomieregeln auch für die ganzen Bars und Lokale, die in den Skigebieten sind. Da habe ich teilweise gehört, dass man dann schon sehr angespannt ist, weil vorbereiten heißt ja auch in alpinen Regionen, dass die Waren auf den Berg gebracht werden müssen, verteilt werden müssen. Gleichzeitig hat man gesehen, wo jetzt der Lockdown gekommen ist, dass ganz viele Gastronomen wieder vor vollen Lagern gestanden sind. Also die sind da jetzt sicher in einer schwierigen Situation, wie sie das handeln können. Wenn die Betriebe nicht zu den Seilbahnen dazugehören, wird auch die Frage sein, wenn nicht so viele Gäste kommen, sind dann überhaupt alle Pisten offen? Habe ich auch schon gehört, dass es da Bedenken gibt, dass man dann vielleicht mit seiner Hütte in einem Pistenbereich ist, der gar nicht aufsperrt. Mhm. Aber dass das so passieren könnte, da gibt es noch keine klaren Aussagen dazu, weil wie es so oft jetzt immer in Lockdown-Situationen und dann wieder beim Aufsperren ist, entwickelt sich das dann erst, wenn die klaren Vorgaben da sind und die Planungen sind natürlich für alle Beteiligten schwierig.
Mhm. Ja, die große Frage ist natürlich auch, ob sich das kostentechnisch rechnet, dann die Skihütte aufzumachen. Klar ist ja schon, dass Après-Ski, so wie wir es kennen, abgesagt ist und da gibt es ja auch schon die ein oder anderen Maßnahmen, wie Après-Ski gehandhabt werden soll. Kannst du da vielleicht nochmal sagen, was sind denn da gerade so die Regelungen, die im Raum stehen? Auf was können wir uns da vielleicht einstellen?
Ja, man muss vielleicht prinzipiell einmal unterscheiden zwischen dem klassischen Après-Ski und da gibt es ja natürlich noch ganz viele andere Gastronomiebetriebe rund um die Skigebiete, ganz normale Restaurants, in Hotels und so weiter und so fort. Wenn es um den Bereich Après-Ski geht, dann ist natürlich klar, dass das nicht gehen kann und auch nicht erlaubt ist. Das muss heuer so sein, dass der Gast am Sitzplatz bedient wird, dass es keine Tanzflächen gibt, auf denen gejohlt und herumgeschrien werden kann, weil wir haben alle gesehen, das sind Superspreader-Events. Also das wollen die Betreiber laut ihren eigenen Aussagen nicht machen, sie dürfen es aber auch nicht machen. Und unabhängig davon wird sich ja auch die Frage stellen, wer kommt denn überhaupt? Mhm. Wir haben in ganz Europa Reisewarnungen derzeit noch. Wir sind mit unseren Zahlen in Österreich fernab von dem, dass wir wieder unter die Dimension kommen könnten, die da mal ausgegeben wurde. Vielleicht wird auch gar nicht so viel los sein, dass das die große Rolle spielt. Aber selbst wenn der Skiwinter irgendwann noch ins Laufen kommt, dann wird er nicht vergleichbar sein mit allem, was es davor gegeben hat.
Mhm. Kommen wir vielleicht noch kurz zu den Skischulen. Normalerweise sind wir es ja gewöhnt, dass im Winter die Skilehrerinnen und Skilehrer mit ihren Schützlingen sich den Berg runterquälen. Weißt du da schon was, wie das heuer sein wird mit den Skischulen? Werden die aufsperren? Wird sich das überhaupt auszahlen oder bleiben die gleich ganz zu?
Das kann ich so generell nicht sagen. Ich habe nur gerade aus Kitzbühel gehört, die haben zum Beispiel als Sicherheitsmaßnahme eine eigene Teststraße aufgebaut, wo sich die Einheimischen aber auch Gäste testen lassen können. Und dort ist es zum Beispiel so, es gibt ja auch diese Screenings für Tourismusmitarbeiter in Gastronomie und Hotellerie. Und dort ist es zum Beispiel auch ausgedehnt worden auf die Skischulen. Also gehe ich davon aus, dass die auch die Skischulen dort aufsperren wollen. Es wird auch nicht überall eine Frage sein, von was sich rechnet und was sich nicht rechnet. Weil in ganz großen Skiorten geht es auch ein Stück weit um Symbolik. Mhm. Es gehört zum Tourismus dazu, dass man Freude und Optimismus verbreitet, was natürlich schwierig ist. Und deswegen hört man immer wieder das Bekenntnis, wir sperren auf in verschiedensten Bereichen, die das alles tangiert. Und das wird auch sein, in kleineren Gemeinden mag es dann vielleicht anders sein. Aber jetzt in Bezug auf die Skischulen kann ich es nur ganz schwer abschätzen, wie sich das entwickeln wird.
Gegen dieses Wir sperren auf hat sich ja jetzt Italien gestellt. Die fordern ja ein Skifahrverbot in ganz Europa. Wie ist denn da jetzt die Stimmung in Tirol, wo ja doch sehr, sehr viele für und auch teilweise von vom Skifahren leben und vom Wintertourismus?
Ja, wenn es um die internationalen Gäste geht, dann ist insbesondere Tirol sehr stark unter Druck. Denn hier kommt das Gros der Touristen aus dem Ausland, hauptsächlich aus Deutschland, jetzt weniger aus Italien, aber natürlich auch. Auch hier gerade mit einem Seilbahnchef gesprochen, der das eine völlige Idiotie genannt hat und gemeint hat, der Premier dürfe wohl selber kein Skifahrer sein und die Gegebenheiten vor Ort nicht kennen. Also hier auch wieder gemeint, das spielt sich ja eh alles im Freien ab und sei somit sicher. Aber gut ankommen tut es natürlich bei niemand in der Branche, wenn es solche Forderungen gibt. Und die Frage ist, inwiefern das jetzt wirklich geregelt werden kann, dass es da ein Verbot für den ganzen Winterskitourismus geben kann. Betrifft ja nicht nur Österreich, sondern andere Länder auch. Umgekehrt hört man auch schon, dass dann Branchenvertreter sagen, gut, wir haben ja auch nicht den Italienern gesagt, dass sie dann keinen Urlaub mehr anbieten dürfen im Sommer, auch wenn es viel Betrieb am Strand gegeben hat. Also da ist man so quasi schon wieder in dem Bereich, wo man sich Meldungen über die Grenze hinweg schickt und Dinge ausrichtet. Mal sehen, was das für einen Einfluss hat.
Alles klar, dann danke dir, Christian, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, wir hoffen jetzt mal für alle Skifans und vor allem auch für jene, deren Existenz damit zusammenhängt, dass es da einen guten Plan geben wird und ja, dass wir dann alle gut durch den Wintertourismus auch kommen.
Okay, alles klar. Danke
dir. Tschüss.
Ja.
Als Idiotie hat Wirtschaftskammerpräsident Harald Mara von der ÖVP Italiens Verlangen nach einem europaweiten Skiverbot zwar nicht bezeichnet, aber auch er hat gestern Abend in der ZIB2 nicht allzu positiv darauf reagiert.
Wir haben im Sommer gezeigt, dass der österreichische Tourismus das perfekt kann mit den richtigen Präventionskonzepten. Warum soll das im Winter in bestimmten Bereichen nicht auch gehen? Da müssen wir uns von den italienischen Nachbarn nicht belehren lassen.
Klar ist seiner Meinung nach aber auch, dass wir da vor allem auf die Experten hören müssen und je nachdem, wie die Lage gerade ist, Maßnahmen treffen müssen. Und genau so einen Experten habe ich jetzt am Telefon, denn Dr. Hans-Peter Hutter ist Epidemiologe an der MedUni Wien. Herr Dr. Hutter, im Moment wird ja gerade viel diskutiert und auch geplant, ob und wenn ja, wie die Skisaison dieses Jahr stattfinden soll. Ein großer Punkt ist ja vor allem auch das Ansteckungsrisiko beim Skilift. Wie schätzen Sie denn da beim gewöhnlichen Sessellift zum Beispiel das Risiko ein? Ist das sehr hoch oder hält sich das in Grenzen?
Naja, also ganz einfach. Es ist natürlich erstens einmal Outdoor, dann sitzt man zu zweit, zu dritt, zu viert zusammen und dann wird es eben die Frage sein, wenn die Personen nicht aus dem gleichen Haushalt stammen, das ist ein Vierersessellift, naja, dann wird er eben nur halb besetzt sein. Also das ist das eine. Das zweite ist, ein positiver Aspekt ist natürlich alles im Outdoor-Bereich. Und was auch noch dazu kommt, es wird auf den Liften, aber auch in den Gondeln immer eine Maskenpflicht geben. Also man tut hier wirklich alles, gerade was die Fahrten betrifft, dass man hier ein Infektionsrisiko wirklich minimiert, wenn sich die Menschen auch daran halten.
Das heißt, auch auf den Sesselliften, also nicht auf den Gondeln, sondern auf den Sesselliften, ist es aber essentiell, auch wenn es im Freien ist und auch wenn sich vielleicht nur zwei Leute auf einem Viererlift befinden, dass eine Maske getragen wird.
Es ist sicherlich dann immer abhängig, wer nebeneinander sitzt. Es wird eine Frage sein, wie praktikabel das alles ist. Wenn man jetzt einfach durchgängige Regeln hat, so ist es doch am einfachsten. Denn wenn man vielleicht jetzt hier differenziert und sagt, naja, wenn Personen aus gleichen Haushalts, dann geht es so, dann können mehrere drin sitzen, wird das alles zu kompliziert. Das heißt, einfache Regeln sind auch einfacher umzusetzen. Und ich denke, gerade im Winter ist es wirklich kein Problem, dass man eine Maske trägt, weil ohne dies viele Skiausrüstungen plus minus mit so einer Maske ausgestattet sind.
Wenn wir jetzt nicht vom Sessellift sprechen, sondern von der Gondel, wo sich ja doch viele Leute auf engen Raum befinden und auch die gleiche Luft atmen, also wir sind hier nicht im Freien. Wie schaut's da aus mit dem Ansteckungsrisiko?
Es ist definitiv so, dass das Wichtigste hier ist, eine Limitierung der Mitfahrenden umzusetzen. Das Wichtige ist hier, dass man die Maximalbelegung, die man hat, die Kapazität, sich eben entsprechend anschaut und dann eine Begrenzung dieser Personenanzahl festlegt. Wenn Sie wissen, es gibt Gondeln, die sind groß, es gibt Seilbahnen, die haben dann eben 2-3 Dutzend Personen stehen, Personen, die sie transportieren. Und da ist es wichtig, dass man erstens einmal sich die Verhältnisse anschaut, beispielsweise wie die Belüftung ausschaut, kann man hier alle Fenster öffnen, wie lange fährt man mit dieser Gondel und letztlich, egal wie es ist, es wird auch hier eine Maskenpflicht geben müssen, das ist keine Frage. Aber wenn man hier das alles einhält und es eben auch so ist, dass man nicht dicht gedrängt, Nase an Nase da mitfährt, dann gehe ich davon aus, dass gerade die Fahrten nicht das große Problem darstellen, wenn es um den Wintertourismus geht.
Die meisten Gondeln oder die meisten Gondelfahrten dauern ja jetzt auch nicht ewig lang. Und im Normalfall sprechen wir immer von, wenn man mit Maske unterwegs ist und nicht länger als 15 Minuten einen Abstand von unter einem Meter hat, sollte es kein Problem sein. Wieso ist es dann ja, bei der Gondel
korrekt. Das ist korrekt. Man wird sich eben anschauen müssen, erstens, wie ist die Grundfläche, wie viel habe ich tatsächlich da in dieser Gondel üblicherweise, dann wird man eine Limitierung schlichtweg auch nach dieser 1-Meter-Regel überlegen. Aber das Wichtige ist, es ist eigentlich so handzuhaben wie in einem öffentlichen Verkehrsmittel. Das heißt, es wird auch dort zu einer Unterschreitung kommen von dieser 1-Meter-Regel, in Abhängigkeit natürlich auch von der Größe dieser Gondel. Und selbstverständlich, da hilft auch der Mund-Nasen-Schutz nicht zuletzt, auch das muss man klar sagen, es ist auch die Belüftung, die eine Rolle spielt. Wenn Sie sich vorstellen, dass quasi diese kleinen Fenster oder größere Fenster offen sind, so ist das selbstverständlich eher günstig im Sinne der Infektionsminimierung. Also es ist nicht ein einzelner Baustein, sondern es ist wiederum ein Bündel an Maßnahmen, das letztendlich dazu führt, dass diese Gondelfahrten tatsächlich, wenn es um diese Transporte geht, nicht der Kern des Problems sind.
Okay, was ist Ihrer Meinung nach der Kern des Problems dann, wenn es nicht die Gondeln sind?
Also abgesehen von den Zufahrten, nämlich wenn es öffentlichen Verkehr gibt, beziehungsweise dort, wo sich die Menschen sammeln, auf den Parkplätzen, wo sie dann irgendwo hin und her ziehen, das ist das eine. Das ist, glaube ich, noch sehr leicht unter Kontrolle zu bringen, sind es schlichtweg die Anstellsituationen. Sie können sich sicherlich noch an die Bilder erinnern, die anfangs oder Mitte Oktober hier übers Internet gelaufen sind. Das ist genau der Problembereich. Denn egal wo und wie man sich anstellt, man muss versuchen, dieses übliche Gedränge, wie wir es teilweise am Schlepplift oder egal wo gewohnt sind, dass man das entzerrt. Und aus meiner Sicht geht das nur so, indem man bestimmte Strukturen vorgibt. Das sind beispielsweise diese üblichen Anstelllinien mit den entsprechenden Bändern oder eben andere Konstrukte, in Abhängigkeit auch, wie das möglich ist, sodass es ganz automatisch ist, dass man hintereinander sich anstellt und einen gewissen Raum zwischen den Menschen eben aufgrund dieser Struktur vorgegeben sind. Das sonst einfach nur darauf vertrauen, dass man sich nicht drängt, ist zu wenig.
Okay, das heißt, Sie sagen eigentlich eher Fokus auf das Anstellen beim Sessellift als wirklich auf die Situation dann im Lift, weil dort ist das wahre Risiko.
Ich würde nicht sagen, dass der Fokus nur darauf zu legen ist, sondern der Fokus, den wir natürlich auch auf die Fahrt legen, nur ist das aus meiner Sicht leichter zu bewerkstelligen,
als, das Anstellen
als selbst. Diese Anstellsituation.
Ja, klar.
Und da wird es auch zumindest, was die einzelnen Betreiber zumindest mir überliefert haben, ist, dass es natürlich eine Maskenpflicht gibt, in dem Moment, wo hier anzustellen ist. Und das Zweite, was wir denken, was wichtig ist, dass es auch Menschen gibt, unter Anführungszeichen Ordner, die eben höflich und empathisch darauf aufmerksam machen, dass man das und das bitte berücksichtigt. Nehmt bitte euren Mund-Nasen-Schutz oder haltet ein bisschen mehr Abstand.
Mhm. Oft hört man ja jetzt auch von der Maßnahme, dass die Gondeln oder die Sessellifte mittels UV-Licht desinfiziert werden. Können Sie vielleicht da kurz erklären, was es damit auf sich hat?
Also aus meiner Sicht geht es hier auch um eine Desinfektionsmaßnahme, die physikalisch läuft. UVC ist hochfrequentes Licht.
Mhm.
Und das wissen wir, diese UVC-Strahlung kann eben Viren inaktivieren, in Abhängigkeit eben auch von der Dauer der Bestrahlung. Also ich gehe davon aus, dass eben gerade diese jetzt Schmierinfektion, die auch hier mitschwingt, dass man sich eben hier etwas holen kann über Flächen, dass das aus meiner Sicht nicht das Hauptproblem ist. Also gerade wenn es um UV-Licht geht, muss man eben entsprechend, ich weiß nicht, was die Betreiber jetzt damit meinen und wann man das jetzt sozusagen immer bestrahlt oder reinigt, wie das ausschaut, weil eines ist klar, UVC-Licht sollte nicht dorthin kommen, wo Augen oder Haut freiliegen. Ich meine, das ist jetzt im Wintersport sowieso wenig, dass man irgendwo ohne Bekleidung herumgeht. Aber noch immer, es geht um die Augen. Und das Wichtige ist, wie appliziere ich dieses UV-Licht? Wo ist hier eine mögliche Exposition von Menschen? Und wie schaut diese Exposition aus? Aber noch einmal, wichtig ist aus meiner Sicht die Tröpfchenübertragung, die Aerosole und das alles andere mit der Schmierinfektion. Ja, es gehört eine Reinigung, es gehört eine Desinfektionsmaßnahme, aber das ist alles meiner Ansicht nach hintangeordnet. Es ist deutlich wichtiger, sich um diese Tröpfchen und Aerosole zu kümmern.
Das heißt, Maske tragen, Abstand halten und Beschränkungen der Anzahl der Leute festlegen. Stimmt
genau.
So?
Und auch versuchen natürlich, wenn es noch geht, dass man eben die Aufenthaltsdauer in den Gondeln kürzer hält, dass das auch noch gemacht wird, dass es auch zeitliche Staffelungen gibt und so fort. Also es gibt hier mehrere Schrauben oder Stellschrauben, wo man eben das Risiko minimieren kann. Und selbstverständlich, die Händehygiene zählt genauso. Auch das ist klar. Und dass man eben versucht, möglichst zu vermeiden, dass man sich von A nach B ins Gesicht greift.
Dann, Herr Dr. Hutter, vielen Dank für Ihre Expertise und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Bitte, gerne.
So also die Einschätzung von Dr. Hutter. Und damit ist es jetzt auch schon soweit. Ich löse mein Versprechen vom Anfang der Folge ein und verrate euch die richtige Antwort auf die Millionenfrage. Ihr erinnert euch, es ging darum, woher die Waldorfschule ihren Namen hat.
Die Zigarettenfabrik Waldorf Astoria hat einen Kindergarten gehabt und das war die Waldorfschule.
Wollen Sie jetzt das eingeloggt haben oder reicht Ihnen das?
Bitte,
also,
machen wir das.
Antwort C.
Bitte.
Antwort
C, die Zigarettenfabrik.
Antwort C, Zigarettenfabrik. Eine damit. ...1919 wurde die Waldorfschule gegründet. Warte, dann brauche ich die Brillen. Und zwar von einem Direktor. Nämlich vom Direktor der Zigarettenfabrik.
Ja!
Falls ihr wissen wollt, ob ihr es auch bis zur Million geschafft hättet, könnt ihr das auf kurier.at in unserem Millionenshow-Quiz herausfinden. Damit war es das jetzt von mir. Mein Name ist Caroline Bartosch und ich hoffe, ihr genießt jetzt euren Abend, ganz egal ob mit oder ohne Weihnachtsliedern. Um Ton und Schnitt hat sich heute Dominik Kanzian gekümmert. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Und wenn euch unser Kurier Daily Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auf Apple Podcast, Spotify oder Google Podcast und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Und ab sofort könnt ihr uns auch auf Amazon Alexa hören. Einfach in der Alexa-App unter Skills nach Kurier Daily suchen und hinzufügen. Und weil wir heute schon so viel über Skifahren gesprochen haben, spielen wir euch jetzt noch den Skifahrsong aller Zeiten. Und zwar, wie könnte es anders sein, Skifahren von Wolfgang Ambros. Damit schönen Abend und hoffentlich bis bald.
Was man sende Frühstück. Und wann der Schnee schnappt und wann die Sonne scheint, dann habe alles Krieg in mir vereint. Ich steh am Gipfel, schau alle ins Tal. Jeder ist glücklich, jeder fühlt sich wohl und will nur Skifahren, Skifahren, Skifahren. Das Skifahren ist das Lebendste, was man sich noch vorstellt. Dann überkommt's mir und ich schau noch einmal auf und denk mir, aber wo? Ich fahr noch nicht zu Hause, bleib am Montag auch noch da. Skifahren, Skifahren, oh, 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 oh. Skifahren. Skifahren ist das Lebendste, was man sich nicht vorstellen kann. Skifahren.